Herzlich willkommen zur neuen Episode des Popkultur-Beichtstuhls. Und das ist eine Premiere, nämlich es gibt zwei Junior-Episoden hintereinander, denn dieses Mal ist unser Executive Producer, der Michi Baumgartner, nicht mit der Brutpflege beschäftigt, sondern der feine Herr Baron befindet sich im, Klammer auf, wohlverdienten, Klammer zu, Urlaub. Und der Marco und die werden die Chose heute wieder alleine, sprich zu zweit schaukeln. Und deswegen begrüße ich heute mit mir im Remote-Beichtstuhl den hervorragenden, den gut gelaunten, den fast komplett zensierten Markus Marco Kopp.
Hier Piepsgeräusche einfach einspielen. Komplett zensiert. Hallo. Hallo alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Es ist wieder Juniorzeit. Die Junior-Tüte wird ausgepackt.
Jetzt ist es soweit, oder? Jetzt gibt es mehr Folgen mit dir wie mit Michi, oder?
Das weiß ich nicht. Aber ich muss schon sagen, ich bin eine ziemliche Konstante, was Pünktlichkeit angeht, oder?
Stimmt, ja.
Also da kann man auch nichts vorwerfen.
Ich 5 Minuten zu spät aufgeschlagen im Zoom-Chat.
Also. Das ist mein Ding, Pünktlichkeit. Fast zu früh gekommen, 15 Minuten. Irgendwo, wo ausgemacht ist, da mal ein bisschen rumstehen, schauen. Ganz peinlich warten, bis der Erste auftaucht.
Aber jetzt ganz ehrlich...
Ist das was von dir? Machst du sowas?
Nein. Ich finde, zu früh kommen ist schlimmer, wie zu spät kommen. Das kommt immer darauf an,
was?
Wie viel zu früh. Aber wenn wir jetzt von einem 15 bis 30 Minuten ausgehen, ist zu früh kommen auf alle Fälle schlimmer, wie zu spät kommen.
Wow. War aber noch nie so eine schlechte und falsche Aussage von dir gehört.
Wieso nicht? Das stimmt total.
Ich mein, ja, hast du... Zug fahren zum Beispiel, voll geil, zu spät kommen, Zug weg.
Ja, okay, nein.
Das bei allem, wo was ein Fahrzeug ist. Jetzt,
nein. Ich meine, wenn man zu Gast ist irgendwo. Stell dir mal vor, du lädst Gäste ein und dann kommst du drauf.
Ja, aber das ist der einzige Fall.
Ich habe die ganze Badwanne noch voller Tabasco. Ich muss jetzt noch kurz die Badwanne putzen. Und dann kommen die Chaoten, die Eingeladenen, 20 Minuten zu früh und du stehst gerade schwitzend in der Unterhose im Bad und schrubbst die Wanne. Das ist ja ein Albtraum, oder?
Ja, aber das ist das Einzige, wo es jetzt zutrifft.
Ja, Besuch.
Gäste zu dir nach Hause einladest.
Ja, wir treffen uns da jetzt hier auch zum Aufnehmen. So gesehen, ich habe gedacht, wir reden da jetzt von Pünktlichkeit, was
ja, also sozialen ist, Kontakt wo ausgemacht worden ist. Hey, wir treffen uns da.
Ja, wenn du um 5 in der Früh beim Bahnhof sein musst, wann bist du dann wirklich da? Wie viel zu früh?
5 bis 10 Minuten wahrscheinlich.
5 bis 10 Minuten, das ist eh noch ganz normal. 5 bis 10 Minuten zu früh.
Ja, und 5 bis 10 Minuten zu spät ist schlimm.
Ja, es ist schlimm, aber 5 bis 10 Minuten zu früh ist ja fast schon zu spät, eigentlich.
Ja.
Weil gerade beim Zug bin ich ja so eher der Typ, so, ja, vielleicht schon lieber 20 Minuten früher da. Und wo ich da komplette zu früh
Kinokarten
bin,
abholen.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, Kinokarten. Mhm. Weil traditionell die Leute viel zu spät kommen.
Ja.
Somit.
Da hockt er dann eine halbe Stunde noch um. Keiner da, ich habe nicht reserviert.
Alles Popcorn schon gegessen.
Ja, wer Popcorn? Magst du erzählen nochmal? Alles hast du erzählt, letztes Mal, gell?
Weil man auf den Zahn fast verloren hat mit meiner Popcorn-Eskapade.
Eben, weil Popcorn scheiße ist.
Ach.
Na?
Jetzt, wo der Michi nicht da ist, kann man sich sagen, der Michi bestellt sich immer zum Popcorn noch Nacho-Käse zum Dippen.
Ja, und?
Das habe ich auch noch nie gesehen.
Du meinst, er bestellt sich Nachos und Popcorn.
Nein, er bestellt sich Popcorn und dann nur eine Packung Nacho-Käse dazu.
Was, er tippt die Popcorn in Nacho-Käse?
Ja.
Wieso habe ich das nicht gesehen? Das ist ja...
Das ist crazy, oder?
Ja, vielleicht ist es deswegen nicht da.
Brillant. Ist das crazy gut oder crazy
abartig? Ich weiß nicht, ob es noch nicht kostet. Aber eben, ich mag ja Popcorn nicht aus den Gründen. Dann hast du was zwischen die Zähne. Verlierst der Unterkiefer, weil halt das alles angeschwollen ist.
Apropos Popcorn, wir beschäftigen uns heute wieder mit Sitcoms, also mit etwas, was man zwar nicht im Kino schaut, sondern zu Hause, man kann aber durchaus auch Popcorn dazu essen, wenn man will. Und es ist somit auch nach die Ego-Shooter, die wir jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben, das längste Installment in der Popkultur-Beichtstuhl-Marke. Und wir befinden uns momentan gerade in der 6. Episode der Sitcom-Specials. Letztes Mal haben wir noch gesagt, dass wir Two and a Half Men zurückstellen, weil das ein bisschen länger, ein bisschen mehr Diskussion bedarf.
Ja.
Dann hätte ich gesagt, fangen wir mit dem an, oder?
Ja.
Two and a Half Men.
Mhm.
Gut,
dann schauen wir mal. Wie manche Freunde von mir auch sagen, Two and a Half Men. Das ist richtig schön British. Two and a Half Men.
Two and a Half Men, wer ist das?
Two and a Half Men.
Two and a Half Men.
Ja.
I am
Hugh Laurie. Hat damals ziemlich eingeschlagen, kommt mir vor, so aus dem Nichts irgendwie, kommt mir vor, ist das gekommen und dann hat jeder drüber geredet.
Ich hab bis jetzt gerade dem Moment überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, wie lang das gelaufen ist. Nämlich, das ist 2003 erschienen und hat 226 Folgen in 12 Staffeln, was für ein Sitcom schon ganz ordentlich ist, oder? 262 Staffeln.
Und 262 Staffeln, echt, wow.
262 Folgen.
262 Staffeln mit je einer Folge.
Jetzt schaue ich mal, aber das ist, glaube ich, bisher unser Rekordhalter, oder? Zumindest bei den modernen ist es, na, Blödsinn, Big Bang Theory hat 17 Folgen mehr.
Okay.
Bei die alten ist Cheers mit 275 noch drüber. Aber ist schon ganz ordentlich. Ist schon ein ordentlicher Kavenzmann, was die Episodenstärke angeht. Wie hast du das erlebt? Du in der Half Man, übrigens, jetzt fangen wir mal so an. Hast du das überhaupt regelmäßig geschaut? War das was, auf das du dich gefreut hast? Oder ist Du in der Half Man immer so nebenher oder überhaupt gar nicht gegangen?
Ja, auf das ich mich gefreut habe. Also, das ist schon Jahrzehnte nicht mehr passiert.
Ja, aber hast du jetzt deswegen hingesetzt, fallen sie ein?
Nein, eigentlich nicht. Es ist halt immer gelaufen. Zu einer Zeit, wo ich halt noch Fernsehen geschaut habe. Und da hat man es geschaut einfach. Und das, ich habe es auch ganz lustig gefunden. Lang. Aber dann irgendwann ist man einfach zu dumm geworden. Ich weiß nicht mehr, welche Staffel das war. Sogar noch, wo der Charlie Sheen mitgespielt hat, haben wir gedacht, da. Wie heißt der Bruder? Wie heißt er denn? Du musst das jetzt sagen.
Ich weiß das jetzt auch gerade nicht. Ich weiß schon, der wohnt bei ihm, warum nochmal?
Ja, der Fischauge.
Der Fischauge ist Hotshots, genau.
Wieso fällt uns das nicht ein?
Ist das sein kleiner oder sein älterer Bruder eigentlich? Sein älterer Bruder, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist der Jüngere.
Also sein Bruder und sein Neffe wohnen bei ihm. Sein Bruder hat sich scheiden lassen und aus irgendeinem Grund, aus dem Scheidungsstreit heraus, wohnt er bei ihm, oder?
Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Ja, ich glaube, die sind halt daheim rausgeflogen. Oder er ist rausgeflogen.
Ja.
Also der Bruder ist der Jake und der Alan, ja.
Alan, genau. Und wer noch regelmäßig vorkommt, also der Charlie Harper als Hauptfigur ist der Charlie Sheen, dann der Fischauge spielt den Al und
sein John Cryer heißt er, ja.
Angus D. Jones spielt den Jake und dann gibt es noch die Haushälterin von Charlie, die auch eigentlich ganz cool ist. Eigentlich eine von die, wenn nicht die coolste Figur in der ganzen Sitcom.
Ja, die ist gut.
Die ist echt. Die Bertha, ja, die ist fantastisch. Ihre Tochter spielt dann auch nochmal eine Rolle, ganz kurz, glaube ich. Die kommt auch nochmal öfter vor. Ich glaube, die letzten drei Staffeln oder so sind dann der Charlie Sheen gekickt worden. Der hat sich, glaube ich, mit den Producer angelegt, oder was war da? Oder privat irgendwelche Skandale, ist gut. Welche Skandale hat der Charlie Sheen nicht gehabt? Auf alle Fälle hat die Producer im Showrunner irgendwann einmal gereicht und hat ihn dann aus der Serie sterben lassen. Durch einen infamous U-Bahn-Unfall, glaube ich. Und der Ashton Kutcher hat ihn ersetzt.
Der wer?
Der Ashton Kutcher.
spricht man jetzt aus?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ashton, habe ich immer gesagt.
Ashton?
Ja.
Hast du Aston Martin oder Ashton Martin?
Ja, man schreibt halt Aston und Ashton beim Kutscher. Also.
Ach so, okay. Der hat ihn ersetzt als Milliardär, der es Hauskraft hat einfach, oder?
Ja, der hat irgendwas erfunden, oder? Ich weiß, da habe ich dann schon immer wirklich viel geschaut.
Na, Jani, ich habe ein paar Folgen noch gesehen mit dem Ashton Kutcher. Er spielt den Milliardär, Kutcher. Der die Villa kauft. Ashton Kutcher spielt den Milliardär, der die Villa kauft. Spielt sich also selber. Und
ja, kann sein.
Ich kann mich an eine Folge erinnern, weil es gibt ja bei den meisten Sitcoms so, wo man sich daran erinnert, ja, das ist eine legendäre Folge, so wie die Hochzeitsfolge bei Seinfeld ist die Thanksgiving-Folge. Es gibt auch Thanksgiving-Folge, wo die ganze Familie bei ihm ist, Thanksgiving feiern. Das ist echt spitzenmäßig. Hey. Das ist auch eine sehr lustige Folge. Seine Mutter spielt dann noch regelmäßig vor. Also die Mutter von den beiden Brüdern, die ist eigentlich auch ziemlich cool gespielt. Erinnert mir ein bisschen an die von Arrested Development, oder war das sogar die?
Nein, das ist nicht die. Evelyn heißt sie.
Die Evelyn,
in der Serie.
Hat mir ein bisschen an die Mutter von Arrested Development erinnert immer.
Ja, schon. Oder? So ähnlicher Typ.
Ja. Und was mir noch im Gedächtnis geblieben ist bei Two and a Half Men, ist, dass die Jingle, die in der Serie gespielt werden, sind ziemlich, die haben einen ziemlichen Charakter, also die kann man sich gut merken. Das Man, das da immer eingespielt wird.
Mhm. Bei Two and a Half. Two and a Half Man.
Bis jetzt muss man sagen, die Sitcom mit den denkwürdigsten Jingles ist eigentlich Seinfeld, oder? Das der Jazz,
boah,
der Bass Sticker, die da eingespielt werden. Fällt mir sonst halt einfach nicht viel ein, wo das so ikonisch klingt.
Dann ist es dann schon eine Liste, wenn es ein Ding gibt.
Das ist ja...
Wenn es was sein ist.
Ja.
Willst du wieder eine Liste machen?
Das ist ja etwas, was bei viele andere Serien einmal nicht verarscht, sondern halt einmal zitiert worden ist. Der Seinfeld-Einspieler.
Mhm. Ja, aber Two and a Half Man, ich habe dann aufgehört schauen, wo der Alan einfach nur mal irgendwie ein Arschloch geworden ist, kommt mir vor. So am Anfang ist ihm halt so fast so zu blöd, beim Bruder zu wohnen und so, und irgendwann ist er halt der halt nie Geld hat und für alles irgendwie sich hergibt, so irgendwie.
Ja, und Schnorrer halt.
Ja.
Dem ziemlich alles egal ist. Die Serie ist generell, muss ich jetzt sagen, nicht so meins. Ich finde die nicht so lustig und mich wundert ernsthaft. Also, wenn man da jetzt so eine kleine Blaupause abreißt, der Charlie kriegt alle 20er jüngeren Mädels ab, weil er Sugar Daddy ist, ihm ist alles scheißegal. In dem Universum gibt es keine Geschlechtskrankheiten und sein Bruder hat eben nie Geld und ist ein unsympathischer Schnorrer. Das war's eigentlich. Jede einzelne Folge wird auf der Prämisse eigentlich aufgebaut.
Ja. Und der Jake ist einfach dumm, so ungefähr.
Der Jake ist einfach dumm.
Dumm und mag essen, so ungefähr.
Ein dummes, dickes Kind. Ja, das ist eigentlich schon krass. Also ich finde jetzt, wenn wir das jetzt so, während wir es jetzt so runterbrechen, ist wirklich schon sehr unsympathisch. Und man fragt sich, hey, wie sind da so viele Folgen zustande gekommen? Aber, die haben offensichtlich ein Publikum gehabt. Ich finde auch, das vielleicht tut man der Serie jetzt Unrecht, weil wir ja beide nicht so viel geschaut haben, aber das permanente Ding, dass einfach der Charlie alle und der Elle keine Frauengeschichten hat, das zieht sich ja durch alle Staffeln. Das ist sogar dann, wenn der Ashton Kutcher einspringt, ist es ja immer noch gleich. Also da ändert sich nichts quasi an dem Ganzen.
Ja, wobei, er hat dann irgendwie eine feste Freundin später oder heiratet er sogar der Alan? Ist da nicht Dave von Melrose Place, der dann bei das ihm wohnt?
Das kann ich leider nicht mehr.
Kannst du leider nicht mehr.
Kann ich leider nicht mehr in meiner Erinnerung rauskramen. Also ich habe wirklich von den Folgen, wo der Charlie Sheen immer dabei ist, ich sag's jetzt so, um den Namen Ashton Kutcher zu umgehen, habe ich wirklich leider 2-3 Folgen gesehen. Wirklich ganz wenig bloß.
Ja. Und Ashton Kutcher so spricht Dylan aus halt jetzt, der hat Mekan vor jetzt auch nicht wirklich eingepasst, würde ich sagen, oder? Das so. Sie wollten natürlich nicht den gleichen Charakter machen wie in Charlie, aber irgendwie, weiß nicht, was ein bisschen fehlplatziert, kommt mir vor.
Nee, ich meine, der hat halt ein bisschen eine Sitcom-Vergangenheit mit The 70s Show, wo er natürlich ja ziemlich groß war, glaube ich, oder? Also das war.
Das war ziemlich groß.
Haben wir die ja von der Liste überhaupt?
Ja, haben wir.
Aber wie gesagt, der passt da nicht so ein, ja, weil irgendwie seine Karriere also bisschen weg, also wie soll ich sagen?
Ja, ich glaube, der will ja jetzt auch nur Schauspieler, der ja, kümmert eben. Sich um größere Dinge, glaube ich, oder? Mit ja. Menschenhandel aufhalten und solche Sachen. Also.
Ja, seine Karriere ist ein bisschen weg von dem,
ja.
von dem Sitcom-Schauspieler.
Ist aber, der noch verheiratet mit der Demi Moore eigentlich? Wahrscheinlich.
Das war es mal, ja.
Da hast du nicht die letzte In Touch gelesen oder irgend sowas? Steht das sicher drin?
seid ihr in die Wartezimmer von meinem Hausarzt und vom Rückendoktor jetzt immer in mein Handy schaue und immer in die Leihmagazine, die da rumliegen. Ja. Bin ich leider, was In Touch angeht, immer up to date. Gut, noch irgendwas zu Two and a Half Men oder wie man es auf Deutsch nennt, mein cooler Onkel Charlie.
Boah. Ah ja, das ist ein wow, der Titel auf Deutsch, ja.
Ja. 2,5 cool Männer. Charlie. Mein cooler Onkel Charlie, ja. Das ist gut, dann widmen wir uns wieder einer Sitcom aus der Vergangenheit, beziehungsweise aus der bisschen entfernteren Vergangenheit. Wir rücken da jetzt auch immer näher zusammen, sehe ich gerade, weil wir sind jetzt insgesamt noch 13, wir sind noch 17 Jahre auseinander.
Falls sich wer fragt, ja, wir machen also ein Sandwich, wenn man von beiden Seiten der Jahreszahlen immer Sitcoms eigentlich, die wir wenigstens geschaut haben, aufgeschrieben haben. Da springen wir immer hin und her auf neu und alt.
So, als kurze Wiederholung, die Liste hat 1964 mit The Monsters angefangen und hat 2014 mit Silicon Valley geendet. Und das war immer, das sind immer die Erscheinungsdaten von der ersten Folge.
Ja.
Gut, wir sind jetzt bei Roseanne
gestartet. Aber sollen wir mal sagen, du hast eh gesagt, Two and a Half Men war 2003, hat das gestartet.
2003 bis 2015, genau.
Ja, da gehen wir jetzt auf die andere Seite und da habe ich, glaube ich, einiges zu sagen jetzt.
Oh, da habe ich auch einiges zu sagen. Roseanne hat die erste Episode geaired 1988, ist gelaufen bis 1997, auch ganz ordentlich, und hat ebenfalls sehr stolze 231 Folgen. Ich hätte mal gesagt, die unrühmliche, das unrühmliche Reboot lassen wir jetzt mal außen vor. Nicht nur deswegen, weil die Roseanne Barr ja da irgendwie unangenehm aufgefallen ist.
Ja, aber nicht in dem Remake, sondern außerhalb von dem.
Außerhalb vom Remake, genau. Ja. Durch ziemlich seltsame und schwierige Äußerungen.
Ja.
Gut, Roseanne selber 1988 angefangen und hat als titelgebende Hauptfigur die Roseanne Barr, die ja im echten Leben auch so heißt. Was für einen Nachnamen haben die in der Serie?
Die Connors.
Die Connors, genau. Ja, Roseanne ist so eine Art Gegenstück zu dem, was sonst so gezeigt worden ist in die Sitcoms. Und zwar ist es keine, und Anführungszeichen, glückliche, wholesome family, sondern, ja, nennen wir es beim Namen, hätte es soll einfach White Trash sein, oder?
Ja, so hätte es jetzt auch genannt.
Ja.
Die haben genug, also jetzt nicht nur so Klischee-Familienprobleme, sondern wirkliche Probleme, wo halt jemand vielleicht Drogen nimmt oder gibt es einmal, dass er schwanger ist und abtreiben muss, keine Ahnung.
Boah, das auf jeden Fall passen. Haben Sie so schwierige Themen gehabt?
Ja, jetzt nicht ganz so. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, oh nein, ich bin in der Schule gemobbt worden. So.
Na, ja, ist sich auch mal vorgekommen.
Ja, Mann, das ist so nebenher gelaufen, ja.
Vielleicht ist das, dass Sie jetzt. Also es ist schon immer nur ein Sitcom gewesen. Es war jetzt nicht so, dass das so ein Dramedy war oder so, aber es war schon, ja doch, Dramedy trifft es ja noch ganz gut. Es hat wesentlich mehr Drama gehabt als andere Sitcom-Folgen. Das sind schon Sachen behandelt worden. Ich glaube, Alkoholismus auch ziemlich viel und Arbeitslosigkeit ist, glaube ich, auch mal ein großes Thema gewesen, eine Zeit lang. Also es ist ein Ehepaar.
Sie ist auch nicht, muss man dazu sagen, sie ist jetzt nicht die typische Sitcom-Mutter, oder? Sie ist ein bisschen schon übergewichtig. Ihr Mann, der was vom, ja, wie heißt er? Dan heißt er in der Serie, der, hilf mir.
Der Dan, der John Goodman.
John Goodman, ja. Beide ein bisschen übergewichtig, so jetzt nicht typisch für so ein Sitcom, hätte ich gemeint.
Genau. Er ist, glaube ich, Bauarbeiter oder so Leiharbeiter. Er arbeitet
am Bau, glaube ich, ja, mehr weiß jetzt gar nicht.
Er hat dann irgendwann aber schon eine eigene Firma, weil er sagt einmal in der Werkstatt, also es geht einmal um die Werkstatt dann. Also er ist halt so, er hat so einen handwerklichen, bodenständigen Beruf und hat dabei immer wieder mit Arbeitslosigkeitsprobleme. Und die Roseanne, die ist Kellnerin in einem Diner.
Ja, die macht ganz viel, glaube ich. Also unter anderem ist sie mal Kellnerin.
Und da spielen schon einige Leute mit, die man dann später auch nochmal gesehen hat. Nämlich die Elliot aus Scrubs.
Mhm.
Genau, die Sarah Chalk oder Chalky, keine Ahnung. Der Johnny Galecki, Gottes Willen, hey, was sind das für Namen? Hey? Der Johnny Galecki, den man aus Big Bang Theory kennt dann.
Ja.
Wer auch noch sehr bekannt ist, ist dann die Sarah Gilbert. Die spielt dann auch noch einmal mit, glaube ich.
In Big Bang, Gast, jetzt sogar mehrere Auftritte, ja.
Genau, der John Goodman sowieso. Der ist ziemlich bekannt.
Ja.
Und die Laurie, mein Gott, die Namen, Laurie Metcalf, oder Metcalf spielt die Jackie, die Schwester von der Roseanne, die hat auch noch, also in Filmen jetzt nicht, aber in Serien sieht man die ziemlich oft. Ich glaube, die hat es von
Akte X. Die spielt ja die Mutter vom Sheldon in Big Bang Theory.
Ja, zum Beispiel, genau. Also die hat es ja wirklich, die ist, glaube ich, überall in jeder größeren Sitcom sieht man die mal von Boston, oder halt für jede größere Serie, von Akte X bis Boston Legal, glaube ich, ist die, oder CSI ist die überall mal zu sehen.
Ja.
Die Schwester hat man mal ausgewechselt, gell? Das ist
auch die Tochter. Eine
von, ja, eben, die Tochter vom...
Ja, einmal die von Scrubs, die war nicht so lange dabei und die ist dann gegen andere blonde, jüngere Schauspieler
austauscht. Genau. Alyssa Goranson spielt dann die.
Was?
Rebecca Corner. Alyssa Goranson.
Na.
Goranson.
Achso, Lacey steht bei mir da.
Ja,
ist das der Kurz, die Kurzvariante, ja.
Was mit da? Und da gibt's
ja Knoblauch auch nicht vorlesen, das ist, läuft ja, na, super.
Das ist ja echt der Wahnsinn bei Roseanne, das ist ja Wahnsinn, was die für Namen haben. Also der Lobbyman John Goodman. das ist ja die Bolzal Goodman gesagt. Der kleine Bub von der Familie, da gibt's eine Folge, wo die spielt in der Zukunft. Jetzt weiß ich gar nicht, was für ein Grund in der Zukunft spielt. Und der John Goodman spielt seinen Sohn, der beim Psychologen ist und darüber redet, dass die Schwester nicht die gleiche ist wie früher.
So.
Und das finde ich, das habe ich ziemlich gut gefunden. Also das sind so Meta-Gags, die da mal gemacht werden, wo das ja eben behandelt wird, dass die Schauspielerin gewechselt hat. Das habe ich schon ganz gut gefunden. Es spielen dann auch noch gewisse Leute mit, die dann später in der letzten Staffel, und die letzte Staffel von Roseanne, das ist, also das Ende von Roseanne und die letzte Staffel ist meine Lieblings-letzte Staffel.
Ja, deswegen wollte ich eigentlich drüber reden, weil das ist schon ziemlich ungewöhnlich,
was
sie da gemacht haben.
Erzähl einmal.
In der letzten Staffel, oder ich glaube schon bevor die letzte Staffel ist, glaube ich, hat der Dan einen Herzinfarkt, ist dann im Krankenhaus und sie wissen halt so nicht, wie es weitergehen soll, und die Roseanne gewinnt dann im Lotto und dann werden die Folgen halt immer abgedrehter, oder? Wo man, sie kaufen sich halt das ganze Zeug und
naja, jetzt warte. Es ist ja so, dass, ich glaube, das ist am Ende der letzten Staffel, hat der Dan einen Herzinfarkt und überlebt den. Und man sieht ihn einmal beten im Krankenhaus, dass er halt betet, dass er das überlebt. Und er sagt dann, er beichtet dann der Roseanne, dass er fremdgegangen ist. Also er beißt dir
das. Aber das spielt eine Rolle? Also ich meine, trennen sie sich?
Ja, sie trennen sich dann, ja genau. Okay. Das spielt deswegen eine Rolle, weil sie dann am Anfang von der ersten Staffel in so einer zarten Lotterie gewinnt, wo man, weißt du, die gewinnt hunderte Millionen, oder? Also die ist richtig, richtig reich. Genau, und der Dan ist aber nicht mehr bei ihr.
Ja.
Genau.
Die Folgen sind dann ganz komisch, weil sie halt plötzlich Geld hat, was sie davor nie gehabt hat. Und das endet mit einer Hochzeit, glaube ich, oder? Die Staffel dann? Von der Tochter.
Ja. Genau, aber das ist nicht das ganze Ende.
Nein, eben, das und so die letzten 5 Minuten oder 10 Minuten von der letzten Folge wird einfach so nebenher erzählt, das ist alles gar nicht so passiert, weil der Dan ist mit einem Herzinfarkt gestorben im Krankenhaus und sie hat einfach ein Buch geschrieben und sich das alles so ausgedacht, glaube ich, wie es dann weitergeht.
Genau.
Das ist dann so ungefähr das Ende.
Ich glaube, dass ihre Kinder haben ihr in der vorletzten Staffel im Keller ein Schreibezimmer eingerichtet.
Ja,
das sieht man noch, weil sie ihr Buch schreiben wollt. Und in dem Zimmer sitzt sie eben und schreibt die Lebensgeschichte. Also sie ist immer noch arm und jetzt auch noch Witwe und schreibt eben das Buch. Und die einzige Hoffnung, die man halt für sie hat, ist, dass sie mit dem Buch jetzt quasi erfolgreich ist. Weil das ist schon ziemlich deprimierend dann. Also das ist so als so eins von den Enden bei einer Sitcom, man denkt, wow. Aber es ist wirklich, bleibt einem im Gedächtnis. Und wir haben da, glaube ich, bei einer schrecklich nette Familie schon drüber geredet, ob das sein kann, dass die Staffel mit der Schwangerschaft von der
Peggy, ja.
Von der Peggy, ob das da inspiriert sein kann, weil die sind ziemlich deckungsgleich. Also schrecklich nette Familie spielt, ist gelaufen von 87 bis 97 und Roseanne eben von 88 bis 97. Das heißt, die beiden Staffeln waren vielleicht ziemlich zeitgleich, weil das war ja auch die letzte Staffel von Schrecklich nette Familie, oder?
Ich glaube, bei der Schrecklich nette Familie war das früher.
Aber es vorher,
dann. Aber trotzdem ist das. Die Serie hätte jetzt auch funktioniert, wenn ich das nicht am Ende aufkläre, denke ich immer. Das ist halt so ein richtiger Downer noch am Ende, können wir vorher sagen. Ja. Ich weiß nicht, warum sie das unbedingt machen wollten, aber ist echt interessant.
Hey, und übrigens, die Sitcom, die ihr jetzt so ewig geschaut habt, die eher lustige, aber halt manchmal dramatische Serie über die Familie, die sich halt so durchbeißen, um es mit Ach und Krach irgendwie zu schaffen. Übrigens, am Schluss ist alles ganz furchtbar. Ciao. Das ist schon ein bisschen Für was haben wir das dann 12 Jahre lang geschaut?
Ja. Oder 9. Das ist die Freunde, die man am Weg trifft. Und nicht das Ziel. Ja. So irgendwie.
Stimmt. Sind wir uns ehrlich, man hat in der ersten Folge schon, weil du hast gesagt, sie sind beide, schauen sie jetzt nicht gesund aus, sie sind so leicht übergewichtig. Ja. Und man sieht ja auch schon im Vorspann, dass es eigentlich daheim immer Pizza und Macaroni with Cheese gibt.
Ja, so richtig gesund ernähren sie sich nicht, ne? Wobei das auch ein Thema ist, glaube ich, dann, nachdem sie im Lotto gewinnt und sie dann abnehmen will und so.
Ja, weil der Dan halt auch an einem Herzinfarkt gestorben. Tja. Gut, dann willst du noch zu Roseanne, hast du da noch was?
Nein, jetzt nicht unbedingt. Aber es ist, ich habe es aber verfolgt, einfach weil es halt ein bisschen andere Geschichten waren als halt die typischen Sitcom-Serien. Gehen wir vor.
Auf einer, wir können ja so eine Skala einrichten, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 Golden Girls ist und 10 Alf. Wie sehr hast du dich gefreut, wenn du den Fernseher einschaltest und es ist gelaufen?
Das hättest, nein, was? Golden Girls ist nicht 1. Ich habe mich schon eher gefreut auf Golden Girls. Es sind später am Abend immer gekommen auf ORF. Golden Girls geschaut. Ja, ich gebe da keine Bewertungen ab. Du willst wieder Listen machen wahrscheinlich.
Schau, aber du bist fast schon wieder drauf eingestiegen. Ich sag's, am wenigsten hat mir die Nanny gefallen.
Wow.
Na, mit dem plassierten Musical Produzenten. Aber dazu später mehr, denn...
Die kommt ja noch vor. Na, haben wir schon geredet über die, oder?
Die kommt noch. Jetzt kommt nämlich wieder eine Sitcom, die näher an der Jetztzeit ist, nämlich Arrested Development. Und Arrested Development, das ist gar nicht so einfach zu erklären, wie die Serie gelaufen ist. Ja. Erste Season gestartet 2003, dann drei Seasons lang gelaufen bis 2006. Dann hat es 2013 eine Season gegeben unter einmal und 2018 und 2019 eine Season 2 geteilt. Die Season 4 und 5, also 2013 und 2018-19, waren dann bei Netflix. Vorher war es bei Fox. Deswegen ist auch, wenn man jetzt Arrested Development die letzten zwei Staffeln auf Netflix anschaut, dann steht, glaube ich, da kind of Netflix Original und nicht a Netflix Original.
Ach so, ja, wenn die alten genau. Staffeln anschaust, ja.
So, ja. Arrested Development.
Das finde ich ja ganz gut.
Mal, ja, sind wir uns beide einig, oder?
Ja, nee, das ist so gut. Hey.
Top. Um was geht's? Es geht um eine sehr reiche Familie, dessen Familienoberhaupt ist, glaube ich, der Michael Bluth, oder? Michael Senior?
Nein. Ja, ist der Michael Senior. Ja, ist der Senior, ja.
Genau. Der ist ein Baufirmenchef. Also die stellen Fertighäuser her. Und da er Geschäfte mit dem Saddam Hussein gemacht wird, sieht man, dass er in der ersten, also im Piloten, wird er auf seiner Geburtstagsparty, das befinden sie sich so auf einer Yacht, und da wird er vom FBI oder halt von...
Nicht Michael George Bluth Senior.
Michael George Bluth Senior.
Nein, nicht Michael, nur George.
Nur George, okay.
Weil der Gott ist ja eigentlich da.
Ah ja, genau. Ja. Da wird er verhaftet. Und er befindet sich dann im Gefängnis, eigentlich für die ersten drei Staffeln oder für die ersten zwei Staffeln einmal, glaube ich, komplett, oder?
Das ist so eine Serie, wo halt echt so viel passiert. Das ist nicht so ein typisches, das spielt halt immer da und na, es ist ganz viel Wechsel an Orten und ganz viel Geschichten und Leute, die halt dann dabei sein und dann nicht mehr dabei sein und was mit denen passiert, das ist ja ziemlich also einzigartig.
Der George Bluth, um Himmels Willen, der hat mehrere Kinder, der hat also in Michael Bluth gespielt vom Jason Bateman, die Lindsay Bluth gespielt von der Portia de Rossi in George
Namen geil.
Gott. Weiter. Vom Will Arnett, der ist, glaube ich, der nächstbekannteste, oder? Und dann gibt es noch in Byron oder Buster Bluth von Tony Hale. Das sind seine Kinder und die Jessica Walter, die leider schon verstorben ist, spielt seine Frau, die Lucille Bluth. Der George Bluth, das Familienoberhaupt, ist im Gefängnis und weder die Lindsay, noch der Gob, noch der Buster sind irgendwie in der Lage, das Familienimperium weiterzuführen. Weil man muss es dazu sagen, die drei sind einfach ja, komplett im Eimer. Die sind so verzogen vom Reichtum, zivilisationsgeschädigt, die sind nicht in der Lage, irgendwelche weitreichenden Entscheidungen zu treffen. Und der Einzige, der dann noch in Frage kommt, die Familie weiterzuführen, ist eben der Michael, gespielt von Jason Bateman, der aus irgendeinem Grund der einzig Vernünftige ist. Er ist Witwer und hat einen Sohn, der ebenfalls George Michael, der heißt George Michael, sind wir uns vergessen, genau.
Ja.
Der heißt George Michael Bluth und wird gespielt von Michael Cera, den man da nicht mehr erkennt, wenn man die ersten drei Staffeln anschaut. Der sehr, sehr junge
Michael. Ja, der ist schon noch sehr jung, ja, das stimmt.
Hat als Teenager ganz anders ausgeschaut wie als Erwachsener.
Sure.
Der ist sehr in die Höhe geschossen, finde ich.
Ich glaube, vorher, das Gesicht ist schon gleich irgendwie noch, nicht?
Naja.
Ja.
Was ist an der Serie so super? Das wird ein bisschen so gefilmt wie, das soll ja so eine Art Dokumentation sein, weil ist so ein bisschen gefilmt wie der Office mit so einer Shaky Cam.
Ja, und wobei das irgendwann verwerfen sie das, glaube ich schon. Also am Anfang meint man, oh, das ist sowas mit einer Crew und das passieren halt so Sachen, was nicht gefilmt werden. und am Ende von der Folge teilweise war gesagt, und nächstes Mal passiert das oder so und dann passiert es doch nicht oder so. Das ist alles ein bisschen komisch.
Sind da nicht auch so Talking Head Situationen, wo die einzelnen Charaktere in die Kamera reden?
Nein, so das ist glaube ich weniger.
Nicht da? Okay. Aber es gibt dann Narrator, das ist der Ron Howard,
ja,
der dann auch mal eine Rolle spielt.
Spielt sich selber.
Bekannter Regisseur und Schauspieler. Die Lucille 2, oder wie hatten wir es? Die Other Lucille, oder wie nennt
man das? Ja.
Die Liza Minnelli spielt auch mit als Nachbarin. Das ist auch noch ganz cool.
Ja.
Ja, da passieren so abgedrehte Sachen, hey, weil sie haben irgendwie so einen seltsamen, oder nicht einen seltsamen, aber einen ziemlich guten, ziemlich gute Connection immer zur aktuellen Politik. Der George Bluth ist im Gefängnis, weil er Deals mit dem Saddam Hussein gemacht hat. Und in die weiteren Staffeln, die er dann wirklich schon viel, viel später, also 16 Jahre später spielen, da geht es dann darum, dass sie an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen wollen.
Ja.
Und ich bilde mir ein, das war in der Staffel, die 2016 schon eine Rolle gespielt hat, plötzlich 2013 in der Staffel, haben sie das, glaube ich, schon gesagt, oder? Dass sie eine Mauer bauen wollen.
So genau, was ist es nicht mehr.
Und dann, glaube ich, hat der Donald Trump im echten Leben gesagt, ja, er will das wirklich machen und das spielt dann, glaube ich, eine Rolle in die nächsten Staffeln, wenn ich mich richtig erinnere. Also zwischen der Staffel 4 und 5 vergehen ja auch noch einmal 6 Jahre. Und in der Zeit ist der Witz von der Mauer an der mexikanischen Grenze dann die Wirklichkeit geworden.
Ja.
Also so, ich bilde mir ein, dass das so Dynamik gehabt hat.
Ja. Ich glaube, ein paar Schauspieler sollte man erwähnen, beziehungsweise der Mann von der Lindsay, der Tobias Funke, hat mit David Cross gespielt.
Genau.
Und ja, das macht so viel Spaß, dem immer zuzuschauen, weil es ist so gut geschrieben und wie er halt da das alles umbringt, das ist echt zum Schreien, muss ich sagen. Eigentlich fast mein Lieblingscharakter in der Serie.
Ja, der ist wirklich, der will dann auch mal The Blumen Group beitreten und so.
Und auch mal will er so wie, ich glaube, weil ihn die Frau, glaube ich, irgendwie aus dem Haus jagt, dann will er so wie Mrs. Doubtfire sich verkleiden und dann als Haushälterin arbeiten.
Wahnsinn.
Was natürlich überhaupt nicht funktioniert, ja, das ist schon geil.
Das ist echt der Wahnsinn. Es gibt noch einen guten Namen zum Aussprechen, nämlich die Aaliyah Shawkat.
Mhm.
Spielt die Maybe, heißt sie, glaube ich, gell?
Maybe Funke.
Maybe Funke. die habe ich dann diesmal als nächstes aufgefallen, 2015 in Green Room. Ziemlich knallharter, fast schon Horrorfilm.
Dann oder hast du erzählt, ja. Ist das nicht mit der Band halt, die da warten und so Zombies? Ne?
Naja, nein, es ist so ein bisschen die Prämisse von einem Zombie-Film, nur wenn sie nicht für Zombies bedroht, sondern für Neonazis von Skinheads. Okay. Da geht es um eine Punkband, die in so einem Neonazi-Club aus Versehen einen Gig gebucht hat und da auftreten will und dann checken, ja, scheiße, der ganze Zuschauerraum ist voll mit Skinheads und dann müssen sie probieren, aus dem Venue rauszukommen. Der Patrick Stewart spielt da einen ziemlich furchteinflößenden Skinhead-Chef, Obernazi.
Okay, weil er Glatzen hat, haben sie ihn gleich gebucht.
Ja, das ist zack. Sind wir so, wenn man so Leute sieht, die man überhaupt nicht erwartet in solchen Rollen, ist immer nur mal gruselig, so wie der Kevin James, der jetzt auch mal so einen Gewalttäter gespielt hat, vor kurzem in einem Film.
Ja.
Mit Glatze und Vollbart.
Ja. Habe ich nicht gesehen.
Ja, der Bob Cross.
Bob Ross, meinst du?
David Cross. David Cross. Jetzt haben wir Bob Odenkirk und David Cross. Jetzt,
ja, der Bob Odenkirk spielt auch eine Rolle, habe ich gesehen. Also da spielen so viele Gastrollen. Ben Stiller ist ja so geil mit der Magier Subplot mit dem Will Arnett, der ist ja auch Wahnsinn. Mit dem Tony Wanda.
Ja, mit dem Bart, den er da hat.
Ja, mit dem W, was so wie ein W ausschaut. Das ist echt geil.
Ja, das ist schon eine von die wirklich besseren Dinger. Ich hoffe, dass sie die noch weiter. Also, ich habe jetzt bei uns in der Liste laufend, aber wann nicht.
Weil die Jessica Walter gestorben ist und der, was im Vater spielt, der Jeffrey Tambor. Ich glaube, da hat es auch ein paar Gerüchte gegeben mit, dass der halt nicht ganz so cool war am Set und halt.
Ah, ja, stimmt, ja.
Deswegen glaube ich nicht, dass sie da noch was machen werden. Und man muss auch sagen, auch wenn die Netflix-Staffeln jetzt, sagen wir mal, vielleicht von der Qualität ein bisschen abgenommen haben, sind die immer noch gut, finde ich, aber die ersten drei Staffeln sind einfach top. Also da könnte man sich immer wieder mal anschauen, glaube ich.
Ja, was halt in der vierten Staffel so gut ist, ist, dass das ein ganz, ist das schon die vierte, wo ein ganzes Jahr
ja, wo so ein Zeitsprung wird, rein ist manchmal und dann
ja,
weiß man nicht, was passiert ist alles. Ja.
Also das sind ja Gags rein, hey. Also wie der Gab das Jahr erlebt mit der Tablette, ich will es gar nicht spoilen, aber das ist...
Ja, hast du erst drei, viermal erzählt.
Hammer-Gags. Und wer da mitspielt, was ich aber erst jetzt mitgekriegt habe, ist die Hauptdarstellerin von Miss Dynamite spielt da mit.
Was?
Wer ist das? Von der Netflix. Es gibt eine Netflix-Serie, Miss Dynamite beziehungsweise Lady Dynamite heißt es, Blätzen, Lady Dynamite.
Okay.
Und da spielt die Mariah Bamford die Hauptrolle. Spielt sich da so ein bisschen selber. Und die spielt eben auch bei der vierten Staffel von Arrested Development mit. Und zwar sehr gut als drogensüchtige ehemalige
die zusammen mit Tobias da, ja, die, Schauspielerin.
Ja, genau.
Ja, die, ja, die ist gut. Die ja, das ist
sehr Fantastic gut. Five nachdrehen. zusammen mit dem Tobias, ja. Ziemlich gut.
Ja.
Ja, wie gesagt, was schade ist, was du gesagt hast, dass die Darstellerin von der Mutter ja verstorben ist. Die Jessica Walter, habe ich eh erzählt, war jetzt auch in der vorletzten Staffel von Archer Thema.
Ja.
Und da haben sie das sehr, sehr herzlich gelöst, wie sie die Mutter vom Archer, also die Jessica Walter, die ja Stimme und Gesicht geliehen hat für den Cartoon, eben, wie sie das machen. Und das hätte ich nicht damit gerechnet, hey, dass sie Archer anschaue und dann so eine kleine Träne im Knopfloch habe. Hey.
Im Knopfloch, weil sie, ja.
Weil sie eben da um die
ja, Jessica Archer Walter geht, haben sie. Hat aber jetzt auch gesagt, ich glaube, sie machen jetzt noch eine Staffel und dann ist Schluss, glaube ich.
Ja, das läuft ja auch schon ewig, oder?
Eben, das ist auch so ein Riesending. Zählt das als Sitcom? Haben wir das da eigentlich reinstehen?
Haben wir, glaube ich, nicht. Wir haben, glaube ich, nichts Animiertes reinstehen.
Ja, okay. Haben wir echt nicht. Futurama, nichts. Ne? Ist kein Sitcom, ja, eigentlich nicht.
Wenn wir dann einmal eine eigene Reihe starten mit Animationsserien. Archer ist aber auch, würde mich nicht wundern, wenn sie es jetzt einmal einstellen, weil das läuft ja wirklich schon ewig.
Aber würde sie nicht wundern, nachdem sie gesagt haben, sie stellen es ein?
Nein, weil du das jetzt gesagt hast, ich das nicht gewusst.
Okay.
Seit 2009 erst läuft es.
Ja, die haben so 13, 14 Staffeln, ja.
Okay, ich habe schon gemeint, es läuft länger.
Ja.
Okay.
Würde mich nicht wundern, wenn sie es jetzt einstellen, Archer.
Jetzt, nachdem ich es von Marco gehört habe,
also,
glaube ich, Marco,
was?
Mal, würde mich ein. Nicht wundern, wenn sie es einstellen. Gut, was mir, glaube ich, jetzt mit Arrested Development auch einstellen, ist die Episode vom Popkulturbeistuhl.
Was? Na. Sind wir da?
Nicht was? Da? Wie lange sind wir denn jetzt schon dabei?
Ja, 40 Minuten, 45 Minuten. So.
Ah, okay. Sorry. Wow.
Sollen wenn wir nicht noch einen machen? Dann,
doch, dann machen wir noch einen. Wenn er mich nicht dabei ist, hey, dann
geht's alles langsam.
Wird er früh
feiern. Voll langweilig.
Gut, wir haben als nächstes auf unserer Liste die Wonder Years. Wunderbare Jahre von 1988 bis 1993. 115 Folgen mit dem Fred Savage und dem Marilyn Manson in der Hauptrolle.
Wir haben eh ein bisschen drüber geredet in der Outfit-Folge.
Genau, ja.
Aber jetzt ein bisschen ausführlicher noch. Wobei,
ein paar Jahre, ja.
So ausführlich. Ist das für dich eine klassische Sitcom eher nicht, oder?
Klassische Sitcom, schwierig. Klassische Sitcom ist es nicht. Ich würde aber schon sagen, dass es mehr lustig wie traurig war, oder?
Ja, das schon. Aber es sind auch keine Lacher eingespielt gewesen, oder?
Es sind keine Lacher eingespielt gewesen, nein. Ist halt so wie Scrubs.
Ja.
Ist halt.
Aber 1988 schon, also das ist ja noch lang vor Scrubs.
Genau. Ja, der Fred Savage hat da die Hauptrolle gespielt, der dann als nächstes, glaube ich, Man Under Pressure auch die Hauptrolle gespielt hat. Das war, glaube ich, das nächste größere, was er gemacht hat, glaube ich. Ebenfalls eine Serie, ebenfalls eine Sitcom, glaube ich. Es gibt dann einen Narrator, wie bei Arrested Development, und auch so ein bisschen wie bei, ich sage hier zu vergleichen mit How I Met Your Mother, weil es ist der Kevin Arnold, also der Hauptdarsteller, der Charakter des Hauptdarstellers, der aus der Zukunft heraus die Vergangenheit erzählt. Und der Narrator ist der Daniel Stern. Das ist einer von den feuchten Ganoven von Kevin Allein zu Hause.
Ja. Ich weiß, im Deutschen war das, glaube ich, die Synchronstimme vom Tom Selleck, oder? War das nicht?
Ja, stimmt.
Magnum. So habe ich das in Erinnerung.
Wenn man sich da anschaut, wer da alles mitgespielt hat, dann sieht man zwar einen Haufen bekannte Namen, wie in David Schwimmer von Friends oder in Giovanni Ribisi. Einer von den bekannteren Leuten, an den ich mich wirklich an eine Serie erinnern kann, ist Robert Picardo, der ja bei Voyager in Arzt gespielt hat, den Hologrammarzt bei Raumschiff Voyager. Der spielt den Coach. Und einen Coach kann ich mir schon erinnern, weil der ist wirklich regelmäßig vorkommen. Der Coach der von der Schule.
Ja, ich weiß nur, es ist ganz viel um die Schule gegangen, oder? Bei denen. Ich bin jetzt ganz täusch. Oder? Was so in der Schule passiert und gehen sie dann später irgendwie, gehen sie dann aufs College? Geht die Serie so weit? Nein.
Ich kann mich zumindest erinnern, dass der Paul und der Kevin sich verabschieden, weil sie sich eben dann nicht mehr sehen. Und da streiten sie dann ziemlich, glaube ich, sogar.
Ja. Was, das ist ja gar nicht der Marilyn Manson.
Was? Charles Savina.
Okay.
Jeder weiß natürlich, dass der Nicolas Cage der Marilyn Manson ist mittlerweile.
Ja. Wunderbare Jahre. Es war ja voll lang das Problem, dass man das halt nicht auf DVD gekriegt hat, weil da ganz viele Musikstücke verwendet worden sind und die ganze rechte Situation mit Vergabe von Rechten für DVD war irgendwie nicht dieselbe, wie wenn man es im Fernsehen ausgestrahlt hat. Und deswegen hat es da, glaube ich, nie irgendeine DVD von dem gegeben. Ich weiß gar nicht, wie die Situation jetzt ist. Kann sein, dass sie dann aber Variante rausgebracht haben, wo sie einfach die Lieder nicht drin haben. Was jetzt auch nicht cool ist, aber man hat es halt wenigstens anschauen können nochmal. Ich glaube, aktuell kann man es nicht schauen, oder?
Man muss auch dazu sagen, dass das Titellied ist With a Little Help from My Friends und das ist ja, glaube ich, einer von den teuersten Titelsongs, die man sich vorstellen kann für ein Sitcom, oder? Weil das ist schon ein ziemlicher Knaller von Joe Cocker.
John Lennon steht bei mir.
Ist das nicht von Joe Cocker gesungen?
John Lennon, Paul McCartney steht da. Internetwissen, gerade direkt nachgeschaut.
Ah, okay, gut, dann habe ich das wrong, aber trotzdem, es ist halt ein ziemlich berühmtes Lied. Ach so, stimmt. Ja, Blödsinn, das waren die Beatles, genau. Ja gut, das macht sie natürlich noch teurer. Und ich weiß nicht, ABC hat es vielleicht nicht auf die Reihe gekriegt, dass sie das dahingehend vermarkten können, dass sie die Rechte an dem Stück kriegen, dass es auf.
Ja, ich glaube, es ist aber eben nicht nur um das Stück gegangen, es ist halt um ganz viele. Es spielt ja in die 60er, oder?
Ja.
Und da haben sie halt typische 60s-Sound halt eingebaut.
Ja.
Und ja.
Ja, das war damals noch nicht so leicht. Das ist ja bei Guardians of the Galaxy muss das ja auch ein bisschen ein Hustle gewesen sein, aber man sieht, je größer die Firma und je...
Ja, wenn jetzt was neu gemacht wird, glaube ich, denken sie schon dran. Aber damals, wo das rauskommen ist, haben sie nicht gewusst, dass sie das später nochmal als DVD rausbringen wollen, glaube ich. Da sind halt die Verträge nicht so gemacht worden. dass das geht.
Habe ich das schon erzählt mit der Bugs Bunny Show? Was der Michi da mal...
Also ja, dass sie da beim ZDF so eigene Variante zusammengebaut haben, oder?
Genau. Da hat ein Freund von uns sogar, glaube ich, mal angerufen. Ich weiß nicht, wie er das recherchiert hat, aber ich glaube, er hat angerufen. Und das Problem, dass man die Bugs Bunny Show, die vom ARD und ZDF ausgestrahlt worden ist, das war unter Lizenz produzierte deutsche Sendung, die nur die hat die Cartoons umgeschnitten zu einer neuen Sendung. Und das ist wohl etwas, was früher bei die Anime gang und gäbe war, dass die Folgen umgeschnitten werden. Mhm. Als Beispiel ist da Saber Rider, der in Europa, in Amerika und in Japan jeweils andere Hauptcharaktere hat. Also die Charaktere sind alle dabei.
Der Cowboy ist natürlich für USA der Hauptcharakter. Das ist klar.
Ja. Das ist bei Captain Future ist auch so. Captain Future ist in Japan viel expliziter, als es bei uns war. Das hat man bei uns zu
einer... Sie da fluchen? Fuck!
Das ist so irgendwie blutig, glaube ich.
Ach so, okay.
Captain Future. Hat so gewalttätige Inhalte. Im Original. Bin ja gespannt, ob das mit dem deutschen Captain Future Projekt noch mal jeweils was wert.
Ja. Ich sehe gerade auf Wikipedia, ist bei Die Wunderbaren Jahre ein eigener Eintrag, für welche Lieder sie auf der DVD ausgetauscht haben.
Ah, okay.
Also, es hat dann eine DVD gegeben, halt mit ganz anderen Liedern, wo sie halt die Rechte gekriegt haben wahrscheinlich. Ja.
Und ja, wie man in der Outfit-Folge schon gehört hat, hat der Michi so bis heute seinen Style ein bisschen übernommen vom Kevin Arnold.
Er schaut aus wie der Kevin Arnold.
Sie schauen sich echt ähnlich. Schon? Also man kann jetzt das einmal, man müsste ja den Michi, der ist ja mittlerweile berühmt genug, den müsste man ja googeln können.
Schon.
Michael Baumgartner.
Und Fred Savage auch, kann man auch finden.
Und Fred Savage kann man auch googeln und dann kann man... So mal so einen Morph machen. Ich habe vor kurzem so ein Meme gesehen, so ein kurzes Video, wo der Mandalorian-Darsteller, wie heißt er?
Der Pedro Pascal.
Der Pedro Pascal, da fragt man ihn, was das Seltsamste ist, was ihn jemals einer geschrieben oder gesagt hat. Und dann hat er volle lachen müssen, hat er gesagt, das Seltsamste, was er jemals von jemandem gehört hat, war, dass er ausschaut wie der Orlando Bloom, wenn man ihn mit einer Schaufel voll ins Gesicht geschlagen hätte.
Okay.
Und dann muss er voll lachen und dann sieht man so einen Morph. Und es ist nicht von der Hand zu weisen. Eine gewisse Ähnlichkeit haben die beiden.
Ja. Aber ich schaue gerade Bilder vom Fred Savage an. Ja, das ist der Michi, eindeutig. Ja. Und der Fred Savage, glaube ich, ist ja ganz groß als Produzent tätig, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, oder? Ist er nicht sogar bei It's Always Sunny in Philadelphia mitbeteiligt?
Ja, das kann sein. Ich weiß auch, dass er bei Deadpool, also bei gewissen Marvel-Filmen ist er dabei, oder?
Und ja, er spielt sogar mit, oder? Bei, ja.
Mitspielen tut er, glaube ich, nicht, oder? Es ist nur so
ein Special, glaube
ich, oder? Es ist nur so ein Fred Savage Special. Er ist auch, und da müssen wir dann auch mal drüber reden, über den Film, er spielt auch die Hauptrolle der Rahmenhandlung von Die Braut des Prinzen. Er und der Inspektor Columbo spielen da Großvater und Enkel.
Okay.
Und da sitzt der Fred Savage als kleines Kind krank im Bett und der Columbo als Großvater erzählt ihm eben dann das Märchen, die Braut des Prinzen. Fantastischer Fantasy-Film.
Okay, habe ich nicht gekannt. Oder kenne ich nicht. Tach.
Gut.
Wenn ich da beim Fred Savage noch bei IMDb schaue, oh, da steht da, wie groß der ist, als wenn das wichtig wäre. Ist das wichtig?
Ja, für uns schon, weil wir können ja nachschauen, wie groß der Michi ist und dann kann man schauen, ob man nicht...
Ja, da müssen wir nachschauen, das wissen wir nicht, wie groß der Michi ist. Ja.
Dann müssen wir abmessen, weil so ein Wikipedia-Eintrag hat der Michi leider noch nicht.
Na.
46. Ist auch eine Spur älter.
Ja, aber es geht darum, er schaut gleich aus, wenn er so College-Football-Jacken anhat, oder?
Ja, stimmt.
Das ist ja der Look.
Nein, aber da schaut er mich aber nicht aus wie der Fred Savage, sondern wie der Kevin Arnold.
Ja, da ist nicht mehr viel Unterschied.
Gut, als nächstes wäre dann auf unserer Liste Scrubs. Und da ist jetzt vielleicht wirklich so, dass wir das dann
ja, das machen wir nächstes
Mal beim nächsten Mal mit Michi anschauen sollten, nicht bloß besprechen sollten. Gut, aber jetzt wirklich, jetzt mache ich meinen peinlichen Ausrutscher von vorher, wo ich die Aufnahme frühzeitig beenden wollte, jetzt aber zur Wirklichkeit. Wir haben dieses Mal, ich sage es jetzt für den Marco auch, wieder sehr viel Spaß gehabt zu zweit.
Ich weiß es nicht mehr, sag du es für mich.
Ich verabschiede mich schon einmal. Ich hoffe, es hat jetzt auch ganz viel Spaß. Wir werden Michi dann jetzt in Bälde wieder mal vor das Mikrofon zerren, obwohl er sich, auch wenn er sich mit Klauen und Krallen wehren wird, entweder aus dem Urlaub oder aus der muggeligen Vaterstube zerren zu lassen. Wir werden ihn jetzt beim nächsten Mal, gibt es wieder zu dritt, alle drei zusammen. Aber ich hoffe, es hat jetzt diesmal auch wieder sehr viel Spaß mit unserer Sitcom-Folge. Folgt uns auf Instagram, horcht unseren Podcasts. Wir freuen uns über jede Hörerin, über jeden Klick, über jeden Like. Und so sage ich noch einen schönen restlichen Samstag und bis bald wieder mal.
Ja, und ich mache jetzt auch, wie wir unsere Sitcoms abgearbeitet haben, in so einem Listen-Special. Mache ich jetzt ein Listen-Sandwich, wollte ich nur sagen. Mache ich ein Coolness-Sandwich. Wo oben ist halt cool bleiben und unten ist auch cool bleiben. Und dazwischen drein ist aber cool bleiben. Bleibt's cool. Ciao.
Tschüss.
Ciao.